Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 36 vom 15.07.2022 am Metal Hammer Mikrofon, Chefredakteur Sebastian Kessler und
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Und wir sind ein bisschen verwirrt, weil wir diese Episode aus Timinggründen ein bisschen früher als gewohnt aufzeichnen. Sollte also kurz vor dem 15. was passieren, bitte seht es uns nach, dass es in dieser Folge nicht erwähnt wird.
Weil das Timing so durcheinander ist, erklärt das auch, warum wir noch so heiser sind vom gestrigen Iron Maiden Konzert in der Waldbühne Berlin. Jetzt habt ihr eine ungefähre Vorstellung, wie lang der Vorlauf ist zu dieser Podcast-Episode.
Und wie fertig wir sind.
Oh ja, auf alle Fälle. Es hat sich aber gelohnt, es war sehr, sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wetter perfekt, Setlist. Gibt es Streitigkeiten, ob perfekt oder nicht?
Ja, naja, ach, es war schon sehr versöhnlich. Also klar, die drei Senshutsu-Songs am Anfang.
Dein Lieblingsalbum von Iron Maiden.
Da habe ich meine Meinung dazu. Ich fand Writings on the Wall war tatsächlich cool. Hat mir gut gefallen live. Der Rest, naja, ich sag mal so, Spannungsaufbau, ne? Und dass sie Wasted Years nicht gespielt haben, kann ich leider auch nicht ganz ohne Kritik verzeihen.
Das ist wirklich sehr schade. Aber haben Sie das auf dem letzten Teil der History Tour gespielt? Ich glaube, das haben Sie gespielt 2016, als Sie mit The Book of Souls auf Tour waren. Ich glaube, da kam Wasted Years. Ich glaube, das war gar nicht auf der History Tour dabei. Trotzdem, ein paar Songs vom ersten Teil der History Tour haben Sie runtergeworfen, die Setlist ein bisschen umgestellt, um eben Platz für sein Shutsu-Material zu haben. Dadurch sind ein paar schöne Sachen rausgefallen, auch weil Sie Blood Brothers war, glaube ich, auch nicht drin. Stattdessen hatten sie...
Blood Brothers war drin,
war jetzt drin, war aber vor 2 Jahren, würde ich sagen. 4 Jahre ist es schon her, dass der erste Teil dieser History Tour kam. Da war nicht Blood Brothers, sondern, ich glaube, Brave New World sogar. Also von daher anderer Song vom Album, der vielleicht sogar noch mehr gezündet hätte. Sie haben so ein bisschen in der ersten Hälfte des Konzertes viele so Epen verbraten, dass ein bisschen viele hintereinander vielleicht sogar kamen. Ich fand es trotzdem super.
Der Monkey ist rausgefallen auch.
Aber auch der Monkey war vor 6 Jahren halt schon, ich glaube, das war gar nicht mehr zur History Tour.
Kann sein.
Ich glaube, das ist schon ewig her. Auch dadurch, dass die letzten 2 Jahre weg sind, ist es so seltsam. Das klang jetzt alles so negativ, ist es gar nicht.
Nein,
es war super,
es war
richtig
super.
Großartig. Es war eine super Maiden-Show mit tollen Show-Einlagen, tollen Effekten, toller Setlist.
Sie ist jetzt kaum gealtert, optisch vielleicht ein bisschen, aber nicht von den Bewegungen her.
Nee, überhaupt
es war
nicht.
War herrlich.
Und auch das Publikum ist nicht gealtert. Nein. Da kommen immer wieder neue Leute nach, das ist schön.
Ja, die Kids in den Kurten, Hammer. Super schön.
Großen bunten Kopfhörern, immer wieder schön zu sehen.
Ja, und die Kulisse natürlich, also
in der Waldbühne, ja.
Ja, die Kulisse in der Waldbühne, aber auch die Bühnenelemente und wie sie das alles rüberbringen. Und dieser große Eddie dann mit dem Samurai-Schwert und der Samurai-Montur und dann hier dieser große Biestkopf und dann natürlich diese sehr schnell aufgebauten und auch sehr schnell wieder abgebauten Samurai-Tempel da, das sah alles
das wirkt ein bisschen albern, als sie die dann irgendwie vor den Augen des Publikums abgebaut haben, Stück für Stück. Das war so ein bisschen, das hat ein bisschen die Illusion getötet.
Die Dächer sahen aus wie Luftmatratzen, das war ganz süß.
Ja, da liegen die Stageheads dann nachher drauf.
Wahrscheinlich. Und natürlich am Ende noch der Flieger und der Grafiker Andreas Hartung, Grüße an dieser Stelle, ist so begeistert, weil sich der Propeller sogar gedreht hat. Hammer.
Ein Auge fürs Detail, wie es halt auch bei unseren Heftseiten an den Tag legt.
Richtig. Es war so schön, so schön.
Es war wunderbar und ein noch ausführlicheren Bericht als das, was wir gerade berichtet haben, lest ihr in der neuen Metal Hammer Ausgabe, die, wenn ihr diesen Podcast hört am 15.07. in wenigen Tagen am Kiosk liegt, nämlich kommenden Mittwoch. Mit schöner großer Amon Amarth Titelgeschichte und Amon Amarth CD-Album mit brandneuen und raren und live aufgenommenen Songs. Könnt ihr jetzt noch bestellen unter metal-hammer.de/amonamarth oder halt zum Kiosk gehen.
Tut das. Es ist sehr gut.
Es ist sehr gut. Es ist fast so gut wie das, was wir hier alle 2 Wochen einquatschen. Und weiter geht's mit, was wir heute erzählen, sind einerseits die neuesten Metal-Alben, die dieser Tage erscheinen. Da kriegt ihr wieder die Tipps von uns, was sich lohnt anzuhören in diesem Wust an Albumveröffentlichungen, der jetzt im Sommer ansteht. Außerdem haben wir Interviewgäste. Und zwar sind das diesmal
Manta! Die Zwei-Mann-Maltratationsmacht Manta!
Kommt aber nur alleine, nämlich in Form von Hanno Klänhardt.
Hanno the Man.
Mit dem Lothar Gerber gesprochen hat. In das Interview hören wir nachher rein und stürzen uns jetzt in ein etwas wildes Thema.
Back in Black, das Metal-Update.
Und zwar, Katrin, habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
Ich hasse Quiz.
Das weiß ich. Du hast Quizzes, du hast Überraschungen.
Und
hier kommt also alles zusammen, was du magst. Hör dir das an. Ich hoffe, ihr da draußen hört es auch. Ich habe tatsächlich versucht, eine technische Leitung zu legen von dem Abspielgerät in das Aufnahmegerät. Es hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Ihr hört das jetzt wahrscheinlich nur irgendwie durch das Mikro. Kann also ein bisschen beschissener klingen, als es eigentlich tut. Eigentlich klingt das sehr schön. Katrin, ich spiele dir was vor. Sag du mir, wer da singt. Das muss dann auch mal reichen.
Ich weiß nicht.
Du kommst drauf.
Nee.
Nein. Wenn ich dir sage, dass der Song Small Number of the Beast heißt.
Der Sohn von Bruce Dickinson.
Nicht ganz. Die SängerInnen, die wir hier hören, sind Wiesent und Kegelrobbe.
Was?
Wir hörten gerade ein paar Sekunden aus der EP der Growling Creatures, die heute erscheint, gestern glaube ich sogar schon erschienen ist, 3 Songs. Die Protagonisten sind vom Aussterben bedrohte Tiere.
Und da haben sie die Geräusche aufgenommen, oder was?
Da haben sie die Geräusche aufgenommen und haben melodic im weitesten Sinne Death-Metal-Songs daraus gestrickt.
Und sterben die aus, weil Metal im Hintergrund spielt? Oder rühren sie gegen das Aussterben an?
Sie rühren natürlich gegen das Aussterben an. Es ist eine Aktion, dahinter steckt eine große Brauerei und ein großes Festival. Das große Festival ist das Wacken Open Air und die große Brauerei fängt mit K an und ist auf großen Festivals wie dem Wacken Open Air vertreten durch den Stammbaum dieses Jahr. Den gab es schon im Full Force. Nee, Stammtisch hieß er. Nicht Stammbaum, Stammtisch. Schöner großer Baum, an dem Bier ausgeschenkt wird und der irgendwie von oben noch Aussichtsplattformen bietet. Und die Brauerei und das Wacken Open Air setzen sich gemeinsam dafür ein, vom Aussterben bedrohte Tieren ein Gehör zu verschaffen.
Abgefahren.
Ja, wir wollen darauf hinweisen, dass die Tiere vom Aussterben bedroht sind und dachten sich, das ist total lustig. Mit einer Werbeagentur zusammen natürlich ist das alles entstanden und irgendwie ein Produzenten, der irgendwie Metal auch sehr gut produzieren kann. Wer die Instrumente gespielt hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht die Tiere selber. Aber sie haben diese Tiergeräusche wohl auch recht mühsam, weil die Tiere ja selten sind, eingesammelt und haben das irgendwie zu 3 lustigen Songs verquickt. Small Number of the Beast haben wir gerade gehört mit Wiesent und Kegelrobbe. Es gibt dann noch einen Song namens Nest Destroyer. Vielleicht auch da ein kurzes Snippet. Hier kommt der Nest Destroyer. Katrin, achte wieder drauf. Wer singt da? Einen könnte man erkannt haben. Der Kuckuck.
Ja, klein vogelartig. Aber krass, ist der Kuckuck vom Aussterben bedroht?
Offenbar ist das ein seltenes, vom Aussterben bedrohtes
Tier. Weil der Kuckuck ist doch so ein Arschloch. Da gibt's doch, der legt doch die Eier in fremde Nester. Und dann, das habe ich letztens bei so einer Tierdoku gesehen, das hat mir fast das Herz gebrochen, ganz ehrlich. Und dann legt die Eier in die Nester fremder Vögel. Und dann schlüpft der kleine Kuckuck aus dem Ei. Und was macht er dann? Der macht sich dann erstmal breit und wirft tatsächlich die Eier von der ursprünglichen Vogelfamilie aus dem Nest, damit er der Einzige ist, der da quasi umhegt und umsorgt wird.
Das ist arschig.
Das ist ein ganz schönes Arschloch. Also wieso ist es schlimm, dass der ausstirbt? Genau.
Weil er schön singt zum Beispiel.
Also bitte.
Und weil er bestimmt auch gut dafür ist, dass vielleicht andere Vögel da nicht zu häufig vorkommen und das muss ich
dezimieren. Das ist ja der Hammer.
Es hat also mit Sicherheit Sinn, dass es den Kuckuck gibt, sonst gibt es ihn ja nicht.
Und Wahnsinn.
Menschengemachtes Aussterben ist immer schlecht.
Ja,
wenn die Tiere sich gegenseitig ausrotten, dann hat das irgendeinen Sinn, dann findet das Balance, aber der Mensch ist es nicht dafür bekannt, dass er irgendwie
Eier durchaus aus dem Nest wirft.
Das schon. Der Mensch ist vielleicht des Kuckucks Kuckuck, nur dass er sich nicht ins Nest legt oder so, sondern ihn halt einfach so kaputt macht.
Das war voll deep.
Das ist ziemlich deep, ja. Durch die Growling Creatures EP komme ich richtig auf tiefe Gedanken.
Krass. Ja. Und was ist da noch so für uns? Also noch ein Song drauf, oder?
Da ist noch ein Song drauf. Neben dem Kuckuck und dem übrigens, in dem gerade gehörten Song, war noch der Raubwürger.
Ah, zu hören. Dachte ich mir doch.
Und der Laubfrosch. Ich weiß nicht, ob ich den rausgehört
habe. Was, der stirbt auch aus?
Offenbar.
Ist aber schade.
Scheinbar auch bedroht. Wusste ich auch nicht. Man lernt sehr viel heute. Einen hören wir noch kurz rein. Furry Inferno. Also das Fell Inferno passiert jetzt. 3, 2, 1, los geht's. Komm, sing. Ich glaube, das bedrohte Tier ist der Corpse Grinder.
Ja, oh Gott. Der darf nicht aussterben.
Auf keinen Fall. Es handelt sich um Feldhase und Luchs. Ich hätte es auch nicht erkannt.
Nein. Der Feldhase stirbt auch aus.
Ist offenbar auch bedroht.
Also Luchs wusste ich, glaube ich, aber Feldhase?
Feldhasen sind da nicht zu verwechseln mit den Kaninchen, die hier in Berlin noch überall rumspringen.
Ja, okay.
Kaninchen sind keine Hasen.
Das ist ja furchtbar.
Auch das. Aber wir sind ja heute sehr lehrreich unterwegs auf alle
Fälle. Ja, es tut körperlich weh, dem zuzuhören.
Aber nur,
endlich
weil man
echter Metal Tiere, hier.
Weil man Angst um die Tiere hat, aber auch nur. Die Songs sind jetzt nicht, das sind jetzt nicht so die Mega-Urwürmer, weil man auch schlicht mitsingen kann, weil man nicht alle Geräusche vielleicht gut imitieren kann. Aber es ist echt ganz gut produziert. Witzige Aktion. Schön, dass das irgendwie auf eine ernste Sache aufmerksam macht, dass man was lernt und ein Bewusstsein dafür entwickelt und dann auch noch irgendwie Lust auf Bier bekommt.
Apropos.
Selbst nach dem Iron Maiden-Konzert hat man nochmal Lust auf Bier. Ja, man muss ja irgendwie den Pegel halten.
Wenn es jetzt in diesem schicken Iron Maiden-Becher kommt, dann würde ich jetzt auch was nehmen.
Die 3 Euro Pfand haben sich zu investieren gelohnt.
Ja,
es ist so schwachsinnig. Man hebt diese Becher immer auf, weil man denkt so, oh ja, die sind so geil und dann stehen sie irgendwie 4 Jahre lang im Schrank und man verwendet sie irgendwie nur, um mal irgendwie, keine Ahnung, Ableger der Tomatenpflanzen einzusetzen oder um einen Mückenfang-Sud anzusetzen.
Oder wenn mal wieder eine Pandemie kommt, kann man daraus dann trinken, dann kann man sich daran erinnern, was für schöne Momente man hatte.
Schon.
Aber es wird eh nicht mehr kommen, hoffe ich.
Schöne Momente, aber kommen noch jede Menge, ja. Oder? Allein heute kommen so viele schöne Momente, dank der vielen neuen Platten, die heute erscheinen, neben den Growling Creatures natürlich.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Wir hatten es schon erwähnt, Mantar, die wir später noch im Gespräch haben, bringen heute ihr neues Album raus. Pain is Forever and This is the End, heißt das gute Stück. Toller Name, tolle Platte. Album des Monats im heute gerade noch aktuellen Metal Hammer. Das Interview hingegen lest ihr im nächsten, der jetzt am Mittwoch erscheint. Abonnenten kriegen ihn vielleicht schon am Wochenende. Zwinker, zwinker. Sludge Metal im weitesten Sinne, aber nicht so zähfließend wie andere Genre-Kollegen, sondern Manta waren schon immer härter, krasser, extremer, weil immer viel Black Metal mit drin, Hardcore-Energie auch. Das ist schon das 4. Album der Band und ich glaube 2014 hätte noch keiner unbedingt gedacht, dass die Idee von einer 2-Mann-Machen-Gemeinsam-Krach-Band so lange trägt, so viele Alben rauskommen und dass das im Laufe der Zeit auch echt immer besser wird. Mittlerweile machen sie nicht nur Krach, sondern schreiben auch mehr und mehr Songs, immer mehr ja, Ohrwürmer im weitesten Sinne. Es bleibt immer wild und düster und brutal, aber trotzdem sind das richtige Songs und richtig gute Songs. Piss Ritual ist so ein Ding, da sind sie noch richtig angepisst, wie der Name schon verspricht. Das Song mit dem schönen Titel Hang 'em Low So the Rats Can Get Them. Hier wieder auch der rote Faden Tiere, der sich durch die heutige Sendung zieht. Der Song ist richtig gehend eingängig, auf Frost and Decay, rock'n'rollig mit einem Black-Metal-Einschlag, auch eine sehr geile Mischung. 2 schöne Überraschungen gab es für mich noch gegen Ende. Einerseits New Age Pagan, dröhnend, mit Alternative-Rock-Anleihen und einem sehr wilden C-Teil und einem mega geilen Melodie in The Bridge. Aber dazu dann der sehr stumpfe und knurrende Refrain mit Mitgröhlpotenzial fand ich sehr hittig. Und der allerletzte Song auf dem Album hat mich auch nochmal überrascht. Odysseus heißt er, oder Odysseus, wie auch immer man ihn auf Englisch, bleiben wir im Deutschen, Odysseus, klang total nach Nirvana. Das habe ich bei einer Manta-Platte so nicht erwartet.
Ja, der ist ja ein bisschen verhaltener, einfach auch ein bisschen zurückhaltender.
Aber eben das, dass Manta sich zurückhalten können und nicht nur beißen und kratzen und stechen und hauen.
Wobei ich sie in den kratzenden, stechenden, hauenden Songs schon deutlich besser finde, muss ich sagen. Also Ja, Manta sind eine einzigartige Band. Die hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr hervorgetan. Nicht zuletzt eben wegen der krassen Live-Shows auch. Das ist immer wieder ein Erlebnis, was die da zu zweit auf die Bühne stellen können. Also körperliche Erfahrung fast schon.
Ja.
Ja, Egoisto am Anfang ist auch ein, gleich mal ein veritabler Hit, der irgendwie alles hinwegfegt. Also auch ein super Auftakt für die Platte. Hang 'em Low habe ich mir auch aufgeschrieben. Finde ich es auch super, wie sie so diesen tollen Schub und Sog einfach hinkriegen. Also es ist immer wieder toll zu hören, wie sie Brachialität und Melodie und diesen unwiderstehlichen Groove da irgendwie zu einem stimmigen Paket zusammenschnüren können.
Mhm.
Ziemlich gekonnt. Vielleicht auf Gesamtlänge bisschen eintönig, weil schon vieles ähnlich klingt. Aber die Hits sind in jedem Fall da und ich freue mich sehr darauf, das wieder mal live zu sehen.
Die Eintönigkeit fand ich eben auf diesem Album gar nicht mehr da, weil sie mittlerweile halt echt gelernt haben, irgendwie wie man Melodien einbindet in ihren Krach, und fand das dadurch gerade sehr, sehr schön. Und musste immer wieder, weil du auch von den krassen Live-Auftritten sprachst, an einen, ich glaube, Full-Force-Auftritt denken, noch auf dem alten Full-Force-Gelände, wo sie zu zweit einfach so komplett das Publikum zermörtelt haben und sich selber noch mehr. Also Manta leiden ja dann wirklich auf der Bühne und bringen irgendwie alles bis zur Ekstase und bis zum beinahe Umfallen gefühlt.
Pain is forever and this is the end.
Richtig, der Titel ist Programm.
Absolut.
Ja.
Absolut, aber auch Programm für die nächste Band, zu der wir kommen, die auch am 15.07. ihr neues Album veröffentlichen. Und zwar Sinner mit Brotherhood. Also Sinner ist ja eine der langlebigsten Bands, die wir hierzulande haben. Die sind schon seit 1980 unterwegs. Namensgeber Matt Sinner und seine jeweiligen Mitstreiter. Ein bisschen bekannter ist womöglich seine Zweitgruppe Primal Fear und natürlich das Mammutprojekt Rock Meets Classic. Aber umso schöner, dass Matt immer noch regelmäßig Zeit für Sinner findet. Brotherhood ist dementsprechend schon das 20. Album der Band, wenn ich richtig gezählt habe.
Abgefahren.
Ja, und ein richtig, richtig gutes Album in jedem Fall. Also herrlich ballernder, traditioneller Heavy Metal mit tollen Riffs und Melodien. Sehr energetisch, sehr erhebend. Die ersten beiden Songs, Bulletproof und We Came to Rock, sind richtige Höhepunkte gleich mal zu Beginn, ziehen schön ins Album rein. Der Titeltrack klingt auch sehr, ja, fast schon hymnisch, in jedem Fall sehr mitreißend. Das ist so ein Song, wo man im Refrain einfach so die Arme nach oben reißen und einfach nur feiern will. Also da zeigt sich mal wieder das einzigartige Gespür, das der gute Herr Sinner da beim Songwriting hat. Bisschen düsterer ist dann noch Refuse to Surrender und in The Man They Couldn't Hang, da sind wir schon wieder beim Hangman. Mhm. Bei Maiden ja übrigens auch, ne? Da baumelt er auch der Strick. The Man They Couldn't Hang, da kommen stellenweise noch so orchestrale Akzente durch. Interessant an dem Album ist auch, dass ganz unterschiedliche Sänger am Mikro stehen. Darunter zum einen relativ naheliegende Leute wie Ralf Schäbers, Sascha Krebs, Ronnie Romero. Auch Sängerinnen, Lisa Müller, Georgia Colluori, die stand, glaube ich, auch schon mal im festen Line-Up der Band. Außerdem soll laut Promo Dave Ingram von Benediction zu hören sein.
Okay.
Den kann ich nicht ganz sicher ausmachen. Ich glaube, in einer ganz kurzen Passage in Refuse to Surrender tatsächlich.
Der war mir auch nicht aufgefallen.
Ja,
also den müsste man erkennen.
Ja, es growlt jetzt nur ganz kurz.
Huh.
Ja, und letzte Erwähnung vielleicht noch. Die physische Version beinhaltet ein Cover als Bonustrack, und zwar When You Were Young von den Killers.
Wobei gewagt.
Das so ein bisschen Geschmackssache ist, muss man sagen, ja. Also Killers lassen sich auch relativ schwer covern, finde ich.
Den Song habe ich gar nicht gehört. Ich weiß gar nicht, wie der klingt. Klingt jetzt aber auch noch mal interessant. Da muss ich mir die physische Version mal noch mal besorgen, um da auch mal reinzuhören. Ansonsten fand ich den Wechsel des Stils noch mal interessant, weil die letzten, ich glaube, zwei Sinner-Alben so lateinamerikanisch angehaucht klangen. Und jetzt geht's eben wieder Vollgas Richtung Heavy Metal. Das ist eigentlich ein kleines Primal 4-Album.
Ja, es gefällt mir auch deutlich besser, muss ich zugeben. Also mit dem davor konnte ich nicht so viel anfangen.
Ich fand das sehr sympathisch. Also ich finde es jetzt auch gut, dass sie wieder die härtere Schiene fahren, damit Sinner nicht irgendwie so als Latino-Metal-Band einen Stempel aufgedrückt bekommt. Daher gut, jetzt irgendwie nochmal wieder den anderen Dreh zu haben. Aber ich fand diese beiden zu dem Zeitpunkt, wo sie kamen und in der Art, wie sie waren, fand ich sehr cool. Finde es jetzt aber, wie gesagt, auch cool, dass Sinner wieder wie Sinner klingen und sich Matt Sinner hoffentlich auch, wie der Songtitel Bulletproof andeutet, als kugelsicher erweist und nach langer Krankheit jetzt auch wieder auf die Beine kommt und auf die Bühne zurückkommt.
Ja, das wollen wir vielleicht auch noch erwähnen. Also das Album erscheint jetzt, das wurde aber schon vor längerer Zeit begonnen und Matt Sinner war zwischendrin eben ein ganzes Jahr lang im Krankenhaus und befindet sich jetzt gerade auf dem Weg der Besserung. Was genau er hat oder hatte, ist, soweit ich weiß, nicht öffentlich bekannt. In unserer Story im kommenden Metal Hammer könnt ihr lesen, was Gitarrist Tom Naumann dazu sagt. In jedem Fall doch eine relativ tragische Geschichte. Umso schöner, dass sich die Band jetzt mit einem so starken Album und auch mit der passenden Botschaft zurückmeldet. Also wie der Titel schon andeutet, geht es da um Freundschaft, um Bruderschaft, um Zusammenstehen und Durchhalten, Weitermachen, Kämpfen, nicht aufgeben und all das. Also lieber Matt, wenn du das hörst, die ganze Metal Hammer Redaktion wünscht dir gute und schnelle Besserung und wir freuen uns, dich hoffentlich bald wieder live zu sehen. Alles Gute von uns.
Dem ist nichts hinzuzufügen, sodass wir zum 22.07. nächsten Freitag wechseln, wo ich ans Herz legen möchte, das neue Album von Oceans of Slumber. Starlight and Ash heißt es. Oceans of Slumber muss man vielleicht kurz vorstellen, weil sie einfach nicht riesig bekannt hierzulande sind. Progressive Metal im weitesten Wortsinne, weil die Band tatsächlich sich entwickelt auch von Album zu Album, und zwar sehr deutlich. Winter und The Banished Heart vor ein paar Jahren, das war das zweite und dritte Album der Band. Das war noch klassischer Progressive Metal. Zart beseitete Klänge, technisch anspruchsvolle Riffs, jazzige Rhythmen, treffen dann auf heftige Death- und Black-Metal-Parts. Für Fans von Cynic war das geeignet, auch für Fans der letzten Enslaved-Alben, früher Opeth-Alben. Dann ging die Band mit dem bandbetitelten Album, in Klammern nicht selbst betitelt, sondern Band betitelt, denn ein Album betitelt sich nicht selbst.
Von die Learning-Episode.
Mit dem bandbetitelten Album vor 3 Jahren erschien das, nahm die Band erstmals ihre Herkunft, nämlich texanischer Natur, mehr in den Sound auf. Das heißt, es klang viel nach Südstaaten, es war mehr Blues und mehr Soul darin zu hören. Und sie haben geschafft, aus diesem wirren Klangkonvult, das sie auf den ersten Alben etabliert hatten, griffigere Songs zu schreiben. Und das ist der Weg, den sie jetzt auf Starlight and Ash weitergehen. Es ist sehr griffig, es ist fast schon poppig, trotzdem aber progressiv und immer noch weit gefasst. Es ist gar nicht mehr so viel extremer Metal, es ist mehr Rock, es ist mehr Gothic, es ist mehr Soul, Jazz, reduzierte Akustikgitarren, die dann aber wieder auf manchmal bombastische Arrangements treffen. Am Ende der Songs nach einer Steigerung dann doch gerne wieder harte Gitarren und Double Bass dazukommt. Das ist eine Menge Holz, aber weil die Songs gleichzeitig mehr auf den Punkt kommen, insgesamt einfacher gestrickt sind als früher, strahlen die Melodien mehr, die Refrains sind noch eingängiger, die Atmosphäre ist immer dicht und stringent. Ich glaube, wer mit Seal and Ardor was anfangen kann, wird auch mit dem neuen Oceans of Slumber Album auf Interesse stoßen.
Ja, sie selbst nennen den Stil ja Southern Gothic, das ist ja auch ganz interessant. Also die stilistische Mischung auf dem Album ist in jedem Fall sehr spannend und auch recht eigen. Ich finde es stellenweise schon noch ziemlich metallisch, aber eben halt auch viele weitere andere Einflüsse aus der Heimat, wie du erwähnt hast. Man muss in jedem Fall auch noch ihre Stimme erwähnen. Richtig. Also Cammy Beverly, beziehungsweise früher Gilbert. Die Stimme thront einfach über allem, die ist schon ziemlich einzigartig, nimmt einen auch sofort gefangen und berührt mich zumindest auch. Ja. Und die ersten beiden Songs fand ich sehr gelungen. Viele Stücke beinhalten aber auch nochmal eine, ja, so ruhigere, stellenweise unmetallischere Passagen, trumpfen dann aber so riffend quasi wieder auf. Ein ganz gutes Beispiel ist dafür vielleicht Red Forest Roads, das fand ich sehr gut. Und Salvation klingt dann eher so ein bisschen soulig mit so düsteren Chören. Und später gibt es dann auch noch so ein paar klavierdominierte Stücke, die haben mich tatsächlich teilweise sogar ein bisschen, ich glaube auch stimmlich, so an Evanescence erinnert. Also Just a Day zum Beispiel.
Ja, doch auch eine schöne Parallele.
Ja, stimmt. Also wer da irgendwie Sinn für Songs mit Spannungsaufbau hat, vielleicht ein bisschen andersartige Musik mal hören möchte und jetzt auch nicht durchgehend Geballer braucht und natürlich auf tolle Stimmen steht, der ist da bei Oceans of Slumber eigentlich sehr gut aufgehoben.
Selbst das eigentlich totgenudelte House of the Rising Sun, dem haben sie nochmal echt einen schönen neuen Dreh verpasst und dann tatsächlich auch ganz bewegende, einzigartig markante Version draus gestrickt. Nichts für die breite Masse, zumindest nichts für die breite Metal-Masse. Vielleicht will die Band auch gar nicht mehr so sehr im Metal sein, sondern will breiter werden, will irgendwie mehr in die größere. Dafür sind sie dann aber doch wieder zu Metal, zu speziell. Ich weiß nicht, wo sie hinwollen. Vielleicht wissen sie selber nicht. Vielleicht wollen sie einfach machen und das machen sie wunderschön.
Ja,
also weiter so. Ich verfolge die Band und ihre Entwicklung gerne weiter, wenn da so schöne Alben, die zum einfach sich reinfallen lassen, herauskommen. Ein Schachtelsatz, den ich mir da gerade aus der Nase gezogen habe.
Und ich verfolge auch sehr gerne die Band Witchery, schwedische Black Thrasher. Die sind seit Ende der 90er aktiv. Das ist das Zweitprojekt von Patrick Jensen von The Haunted, falls das noch jemandem was sagt. Witchery spielen,
bitte? Gibt es The Haunted noch?
Ja, soweit ich weiß.
Gut.
Also zuletzt gab es da dann immer so im Wechsel mit Witchery-Alben. Irgendwie zuletzt mal, ich glaube vor ein paar Jahren, gab es mal so eine Offensive an Alben. Da kamen dann irgendwie zwei Witchery-Alben in 2 Jahren und dazwischen noch ein The Haunted-Album. Seitdem glaube ich nichts mehr von The Haunted, aber die lassen sich ja gerne mal ein bisschen Zeit.
Das stimmt.
Und dieses letzte Album, von dem ich sprach, I Am Legion von 2017, damit haben sie übrigens, also Witchery jetzt, nicht The Haunted, damit haben Witchery unseren Soundcheck im Metal Hammer damals gewonnen. Da wird man natürlich dann auch hellhörig, wenn da was Neues erscheint. Die spielen so einen ziemlich eigenen Sound. Es ist immer so eine Prise räudige Punk-Attitüde drin. Ansonsten ein ziemlich fieser Batzen aus Black und Thrash und Death und Speed Metal sogar ein bisschen. Nightside ist das neue Album. Das ist auch wieder richtig gut geworden. Vielleicht partiell ein bisschen anders, weil es sich um ein Konzeptalbum handelt. Mhm. Das äußert sich aber hauptsächlich in ja, so ein paar Einspielern, atmosphärischen Details, zum Beispiel in Storm of the Unborn oder in dem Intermezzo Er steht in Flammen, das mehrsprachige Sprechpassagen beinhaltet. Und in einem Song, nämlich A Forest of Burning Coffins, übernimmt dann auch noch Jeff Walker von Carcass den Gesang, beziehungsweise wechseln sich beide ab. Das funktioniert auch ziemlich gut und klingt ziemlich fett. Und apropos Jeff Walker, sollte jemandem von euch der kleine Fauxpas im aktuellen Metal Hammer aufgefallen? Uns ist er auch aufgefallen. Wir stellen das in der nächsten Ausgabe richtig. So, schön Spannung reingebracht, ohne zu viel zu verraten.
Ja, guckt nochmal genau auf alle Seiten.
Genau, aber mal zurück zu Witchery und Nightside. Also viele Details, viele Spielereien. Vor allem haben es aber die Schweden einfach wieder mal geschafft, richtig geile Songs zu schreiben. Also fies, garstig, derb, dabei aber echt super eingängig. Also das Ding schiebt und treibt wie verrückt, hält die Klasse tatsächlich auch über weite Teile der Spielzeit aufrecht. Und das sind nur knapp 36 Minuten, aber finde ich eh besser als ein einstündiges Album mit noch 3 Filler-Songs.
Ja, 36 intensive Minuten, sehr
ja.
schön.
Also ja, feiner Spaß, finde ich gut.
Ich finde es sehr schön, dass es nicht durchholzt, sondern immer wieder diese kurzen, ruhigen Momente drin sind, die aber nur Schwung holen, um dann wieder auf den Schädel zu geben. Dadurch, dass es ein Konzeptalbum ist, vielleicht hat es auch so ein paar epische Anklänge, bilde ich mir ein zumindest, in Storm of the Unborn. Ansonsten fand ich einige von den Songtiteln einfach fantastisch, großartig, ein paar hast du schon genannt. Ich habe meine Liebsten mal rausgeschrieben. Er steht in Flammen, ist natürlich großartig. Pope Crusher, Church Burner, und A Forest of Burning Coffins sind meine Highlights.
Ja, geil. Schon alles sehr schön.
Feiner auf, Spaß. Auf jeden Fall. Das waren die Highlights dieser 2 Wochen. Es kommt noch jede Menge mehr. Ein neues Album von Hatred kommt. Imperial Triumphant, wer Jazz Black Metal mag, warum auch immer.
Versteht.
Lessmann Voss für die Hardrocker unter euch. Nicolas Cage Fighter, wo wir schon bei tollen Titeln sind.
The fuck?
Carl Sanders bringt ein Soloalbum raus. Teeth Grinder, Source of Rage sind ganz coole Newcomer, die jetzt auch am 22.07. ihr Album rausbringen. Also jede Menge los. Es wird nicht weniger in den nächsten Wochen.
Ja, Spoiler-Alarm. Und Manta hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da kommen wir auch schon zum Interview. Das Interview hat unser Kollege Lothar Gerber mit Manta geführt. Hier geht es hauptsächlich um Sänger Hanno Kleinhardts Wahlheimat Florida sowie seinen eigenen Podcast. Mehr zum Album lest ihr dann im aktuellen bzw. auch im kommenden Metal Hammer. Und ja, vielen Dank, lieber Lothar, für das schöne Interview. Hör mal rein.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Du bist dahin, weil, wenn ich nicht recht informiert bin, weil deine Freundin da lebt, oder?
Meine Ex-Freundin, jetzt Ehefrau.
Ja, das hat sich doch gut entwickelt.
Ja. Wir haben schon sehr früh geheiratet, sehr, sehr schnell. Wir haben ja gleich im ersten Jahr von Manta gleich auch die erste Show hier. Tatsächlich in der Stadt, wo ich heute wohne, in Gainesville, Florida, haben wir hier eine Show gespielt mit den Melvins. Das war eine unserer ersten Shows überhaupt. Wir sind ja sehr, sehr früh in die USA gegangen. Und dann war ich hier halt auch immer auf Tour. Irinsch und ich haben dann immer so Künstlervisa und so. Und da, das ermöglichte dann mir hier tatsächlich auch eine, wie sagt man, eine Freundin zu haushalten. So, okay. Das ist ja auch Arbeit, so, ne? So, man muss ja auch so ein bisschen, wie sagt man, so Zeit und so reinstecken. Und das war gut. Und dann habe ich ja auch, als das mit Manta losging, also zur Jahreswende 2014, wir haben ja 2014 so angefangen, jetzt auch so spielen wir irgendwie Konzerte und so. Und dann 2014 haben wir schon total viel gespielt und waren auch das erste Mal in den USA. Und da habe ich dann auch mein erstes Date mit meiner Frau dann gehabt. So, die habe ich dann auch hier kennengelernt und so. Und dann Anfang 2015, haben Irinsch und ich beide dann unsere Jobs auch irgendwie verloren. So, weil so die Ansage auch war, ey, wollt ihr jetzt irgendwie Musik machen oder wollt ihr jetzt hier arbeiten gehen? So, ne? So, und dann dachte ich mir auch so, ey, mit 30 höre ich die Frage auf jeden Fall zum letzten Mal in meinem Leben. So. Und dann war ich auch erstmal, hatte ich anderthalb Jahre auch erstmal original gar keine Wohnung mehr, so, weil keine Kohle, so, weißt du, man verdient mit Band ja nicht so viel Geld, aber auch keine Zeit und keinen Nutzen, weil man ist auf Tour. Und dann habe ich gedacht, so, ey, das trifft sich total gut. Und dann war ich eigentlich tatsächlich ab Anfang 2015 eigentlich jede freie Minute irgendwie in den USA, so. Und dann hat sich das so entwickelt, ja. Genau, okay. Aber du hast recht. Ich war auch fertig mit Deutschland, muss ich sagen. Also no hard feelings. Aber ich hatte das Gefühl so, ey, ich bin jetzt 30, das ist jetzt Zeit nochmal für so einen großen Wechsel. Das müsste jetzt irgendwie, wenn was passiert. Und dann war ich auch durch mit Hamburg und ich habe mich total wohl gefühlt in Hamburg, aber war auch so die rechte Zeit, da durch rauszugehen, bevor man es über hat. Und dann dachte ich, Alter, USA, das ist so und Sonne, Florida. Ich war eben irgendwie Amiland-Fan so und dann halt so diese Aussicht auf Sonne und Florida fand ich dann auch geil. Und dann habe ich halt auch echt alles auf meine Karte gesetzt. So, hätte auch echt total nach hinten losgehen können. Aber gut, hätte die Band auch und hätte Fahrradkette, ne? Kennst du ja.
Wie lebt sich's denn in den USA und in Florida und in Gainesville so? Im Vergleich zu hier.
Also ich habe hier natürlich, die Amis, du hast deutlich mehr Platz. So, ne? Also ich wohne hier zum Beispiel in einem Haus und ich habe hier um mich herum in etwa, ja, vier, so acht Fußballfelder. So. Holy crap, okay. Und das ist trotzdem Teil der Stadt. So, ne? Ja. So, also das ist so, ich wohne hier schon so sehr am Stadtrand, weil ich wollte, wir haben das Haus hier gekauft, als wir wirklich so total auf der Hochphase des ständigen Tourens waren. Und ich dachte so, Alter, das Letzte, was ich will, ist von Tour nach Hause kommen und dann wieder mitten in der City sein. So Bars, dies, das, so. Und deswegen haben wir uns den Haus am Stadtrand gekauft. Und du hast hier halt einfach deutlich mehr Platz. So, ne? Die Häuser kommen einfach mit mehr Platz drumherum. So, ne? Das ist in Florida im Süden einfach so. Und das finde ich schön. Man gewöhnt sich ganz, 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 ganz schnell an die Luft, also an den Bereich, den man so für sich claimen kann. Und ansonsten, es gibt ja keine Kinder. Wir haben einen Hund. Wohnen mit einem zahmen Eichhörnchen zusammen. Und die Nachbarn auf beiden Seiten sind Pferdezüchter. Das heißt, überall an den Zäunen stehen immer Pferde und gucken und wollen gestreichelt und gefüttert werden. Es ist ein sehr, sehr, sehr positives Leben. Es ist sehr angenehm. Und ich habe hier eine große Scheune, die ich jetzt zum Proberaum ausbauen möchte, damit Irinsch hier immer zum Proben rüberkommen kann. Ich wohne in einer sehr liberalen kleinen Stadt. Gainesville, 130.000 Leute. Ich glaube, wäre es nach Gainesville gegangen, wäre hier Bernie Sanders Präsident geworden. Tom Petty kommt hierher, Hot Water Music sind hier aus der Stadt, Less Than Jake, Against Me. Es ist eine ganz kleine Stadt mit ganz viel Musik, ganz viel aktiven Bands und so. Es ist schön hier, es ist ein College Town. Das ist vielleicht auch der Mitgrund so, weißt du? Einer der besten Unis in den USA mit, so gerade im Süden auch so. Das ist natürlich ganz cool. Eine riesige Footballmannschaft, das Gator Stadium. Du hast hier 120.000 Leute, die hier wohnen. Das Footballstadion fast 90.000 und ist jedes Mal ausverkauft.
Oh, krass.
Do the math. Ja, es gibt vieles, was hier nicht weniger als der reine Wahnsinn zu bezeichnen ist. So, weißt du, ganz, ganz klarer Fall. Wenn man aber länger aus Europa weg ist, merkt man, dass Amerika gar nicht so viel wahnsinniger ist als jegliche westlichen orientierten Großstädte, so, weißt du, das ist halt das Problem. Das Einzige, was halt Amis so den Deutschen halt voraus haben in ihrem Wahnsinn, ist halt nochmal ein anderes Level an so Pseudomoral und Doppelmoral, so, weißt du, was diese Hardcore-Religiosität betrifft, gepaart mit so auf einem Auge blind sein. Und ich meine jetzt nicht mal das rechte Auge blind, sondern so, ne, so, das ist, also wie sagt man so, hypocritical. So, das ist schon hier in den USA richtig, richtig krass verlogen. So, das ganze System von vorne bis hinten. Amis sind halt, man muss sich halt auch so kulturmäßig sehr an die Menschen gewöhnen. So, die sind alle unsagbar freundlich und ich liebe den Süden. Ich möchte nicht in New York und nicht in fucking Los Angeles und sowas wohnen. Das wäre nichts für mich und schon nicht, gar nicht in fucking Hippie Portland und so ein Shit. So, weißt du? Ich gehöre hier in den Süden von meiner Mentalität auch her. So, ich komme da gut drauf klar. So, und es gibt was so Southern Hospitality, nennt sich das. Ja, das stimmt, dass die Leute sind unsagbar freundlich hier, aber es sind halt auch die Südstaaten. Man muss da halt auch mit drauf klarkommen. So, weißt du, das ist hier halt so, die Mentalität ist halt einfach eine andere. So, ne? Und für mich überwiegt die Freundlichkeit und das ehrliche Interesse, dass wenn ich hier in eine Bar reingehe und keinen kenne, dass es weniger als 5 Minuten dauert, bis mich jemand anspricht, Alter, was kommt denn dein komischer Akzent her? Oh, interessant, ich war in der Army, ich war auch irgendwie bei Augsburg oder in Kaiserslautern oder sonst was oder sonst wo. Oder mein Opa ist ja auch Deutscher und hast du nicht gesehen. Und die Leute sind extrem interessiert und wahnsinnig nett. So, das muss man einfach ganz klar sagen. Was sie aber auch sind, ist so, wenn Amis, wie soll man sagen, wenn Amis Ja sagen, heißt das vielleicht, und wenn sie vielleicht sagen, heißt das Nein. Es ist sehr schwer, so führt, und da kriegst du das Deutsche auch mir aus nicht raus. Für mich ist so, wir treffen uns Montag um 15.30 Uhr an der und der Bushaltestelle. Und wenn wir uns da verabreden und ich gucke um 15.35 Uhr auf den Tacho und du bist nicht da, dann werde ich nervös und denkst so, Alter, was hat los, Alter, was fährt denn der für einen Film, so, weißt du? Hier ist das so, dass du denn du den Typen anrufst und sagst, was ist los, ich stehe hier jetzt. Achso, das war heute. Ja, ich wusste nicht, dass du es ernst meinst. Oder also wirklich treffen? So, ja, da muss ich erstmal mit Arbeit checken und so, ne? Oder Leute stecken die Telefonnummern zu und so und sagen, ey, wir müssen unbedingt mal jammen und dies und das. Und dann hörst du nie wieder was von denen. Oder so, weißt du, so, das ist es, die Leute sind sehr, es wäre zu einfach, das oberflächlich zu nennen, aber die sind sehr no strings attached. So, egal worum es geht. So, und ich bin so ein Gang-Typ. So, ich kenne meine Freunde, die meisten über 20, viele über 30 Jahre. Irinsch kenne ich auch schon seit 97 und so. Ich bin da ein sehr, mir ist, dass ich, also guck, mir diese Gewissheit, dass ich 3, 4, 5 Leute in meinem Leben habe, die ich irgendwie, was weiß ich, Mittwoch morgens um 3:30 anrufen kann, sagen, ey, du musst an der A6 stehen, mit einer geladenen Knarre und 10.000 Euro in bar, dass die da hinkommen und erst danach Fragen stellen, das ist für mich Lebensgrundlage. So. Und sowas findet man hier sehr, sehr selten. So, ja. Weißt du, was ich meine? So richtige Verlässlichkeit. So Sachen, ja, auf die man sich, ja, das ist, und das, damit werde ich immer Probleme haben und das wird sich ja auch nicht einstellen. Damit muss man leben, so. Und da vermisse ich dann Deutschland und die alte Heimat doch sehr. So. Und dann heißt es ja der Grumpy German und das stimmt auch. aber zumindest verlässlich. So, und da stehe ich im Zweifel mehr drauf. Und hier ist es, aber wo ich in Deutschland nicht so drauf stehe, ist, wenn man durch die Straßen geht so und man grüßt jemanden, den man nicht kennt, dann denkt er, du willst den abziehen oder so, weißt du? Und hier ist es halt so, dass man sich grüßt und jeder ein freundliches Lächeln. Und dann sagt der Deutsche natürlich so, ja, das ist ja aber voll Oberflächen. Dann sage ich, ja, ist mir aber scheißegal. Es ist trotzdem ein freundliches Lächeln. Und das hat in dieser Welt einen großen Wert, so, weißt du, so freundlich miteinander umzugehen.
Auf jeden Fall, ja.
Anyways, so, und ansonsten, es gibt hier, wie gesagt, Zivilisationskrankheiten ganz genauso, wie es auch in Deutschland gibt. Und es gibt vieles, was ich hier mag und vieles, was ich in Deutschland vermisse. Aber grundsätzlich geht's mir gut hier, ja.
Du hast ja schon länger auch euren Podcast mit dem Simon Havemann am Start.
Der gute Simon, ja. Richtig. Genau. Läuft bombig.
Glaube ich, weil
ist tatsächlich, wir sind total überrascht.
Hat natürlich auch einen tollen Titel.
Ja, ich habe ja, das ist natürlich eure Rubrik gewesen. Ich kann aber ganz, ganz ehrlich versprechen, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, als ich dachte, ich hätte mir das ausgedacht. Hab dann aber, ich glaube, der Katrin damals geschrieben, als allererstes, hab gesagt, ey, wir haben einen Podcast, wir wollen das machen und hab von der Katrin damals Feedback gekriegt, so, hey, nett, dass du fragst, ist natürlich überhaupt kein Problem. Wir haben ja ESP als Sponsor, die machen auch einen Top-Job, so, also Simon und ich sind ja beide ESP-Endorser. Deswegen bot sich das auch an. So, ne? Und ja, der Podcast macht total Spaß. Ich glaube, wir haben da einen totalen Nerv mitgetroffen mit dem Format, dass Berufsmusiker interessierten Leuten, entweder anderen Musikern oder Leuten, die es mal werden wollen oder einfach nur Fans, die Perspektive erzählen, wie es wirklich ist, wenn man wirklich für seine Mucke hasseln muss, wenn man wirklich damit seine Miete bezahlen muss oder so und eben nicht sagt, ja, Berufsmusiker, kauft dir doch eine Rolling Stones Biografie, sondern sagt so, was, wie fühlt sich das an, wenn das wirklich ein hartes Brot ist, wirklich Arbeit, so, ne? Weil da passieren natürlich auch sehr viele lustige Dinge. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge gehört hast, aber wir haben natürlich auch keinerlei, wir hauen uns ja auch selber gerne in eine Pfanne. So, wir nehmen uns selber nicht zu ernst. Und diese Insights mal zu hören von jemandem, ey, wie ist das, 20 Jahre lang Musik zu machen, die kein Schwein interessiert, ja, und dann irgendwann so ganz langsam doch noch in den 30ern die Möglichkeit zu kriegen, irgendwann deine Miete davon zu bezahlen. So geht es ja den meisten Berufsmusikern, auch von denen, die bei euch im Heft stattfinden. So, dass die müssen sehr hart für ihr Geld arbeiten. So, ja, ne? Wenn die überhaupt damit leben können, davon leben können. So, ne? Ja. Und das ist natürlich ein ganz großes Geschenk und das behandeln wir mit Respekt und halten dann nicht hinterm Berg auch so die wirklichen Schattenseiten da auch so und hauen uns natürlich auch gerne in eine Pfanne, was das angeht. Und das ist natürlich für andere Leute, die sich in den Kopf gesetzt haben, ich will auch Berufsmusiker werden, extrem interessant zu hören. So, hey, kannst du dir wirklich vorstellen, mit Anfang 30 erstmal anderthalb Jahre obdachlos zu sein und von 350 Euro im Monat zu leben ohne Krankenversicherung? If you got what it takes, be my guest. So, aber ne, so das muss man schon wissen. So.
Aber ursprünglich war schon eigentlich der Plan erstmal, das auf Ausrüstung, auf Gitarren und Pedals
das,
und
das
so.
Das war, genau, wir sind mittlerweile so, dass dieser Gear-Aspekt das nur noch zu 25% macht. So. Also wir reden schon immer so gerade so im Anfang, ey, was hast du dir Neues gekauft? Ihr sagt, ja, ich war ein Temper, hab mir einen neuen Fender Bassman irgendwie, habe ich günstig geschossen von 67, all original. Wir nörden da schon krass ab und haben auch so Folgen, wo wir zum Beispiel komplett über so Studio und Recording sprechen und so und was kann man selber zu Hause machen. Wir sagen zum Beispiel, hey, was ist ein Minimal-Setup, was du dir zusammenstellen kannst für unter 500 Euro, wo du eine Killer-Platte mitmachen kannst, so, ne? Aber wir haben schon festgestellt, was die Leute am meisten interessiert, neben dieser Nörderei, sind halt so Insights, so von wegen, so, ja, erzähl doch mal, so, ne, wie ist das denn so, wenn man wirklich mal nach Mexiko fliegen darf oder nach Japan und dann ein Konzert spielen kann, so, weißt du, weil das ist für viele interessant und das gibt es im deutschsprachigen Raum nicht wirklich, soweit ich mich auskenne, so, weißt du, es gibt denn vielleicht irgendwie große Bands, die dir das erzählen können, aber das ist ja nicht interessant, sondern du willst ja wissen, wie fühlt sich das für deinen Kumpel an, wenn der die Chance hat, irgendwie nach Amerika zu fliegen und da zu touren, so, weißt du, und dir die Insights erzählt, so, ne, und ich glaube, das kommt gut an und
Das heißt, das hat sich einfach, ihr habt einfach geguckt, was gut ankommt und dann habt ihr das so ein bisschen...
Gar nicht, das hat sich einfach organisch entwickelt. Ja. Auch Simon hat irgendwann gesagt, so, ja, eigentlich macht mir das gar nicht so viel Bock, die ganze Zeit nur über Equipment zu reden. Ich glaube, ich bin der größere Equipment-Nerd als er. Ihm machte das so und dann haben wir einfach, also wir lassen das so immer auf uns zukommen. Wir machen da echt keine Raketenwissenschaft draus. So oft fangen wir auch mit einem Thema an und es entwickelt sich in eine komplett andere Richtung, während wir drüber reden. So. Es ist sehr einfach, das hat man selten, dass man einen Partner findet, mit dem man so sich so unterhalten kann, dass es für andere unterhaltend wirkt. So, ne? Du kennst das ja, dass man manchmal so kommt man in eine Kneipe, setzt sich hin und hat eine ganz große Freude daran, weil da zwei Leute sitzen, die sich so wunderbar unterhalten. Man muss gar nicht teilnehmen, sondern man reicht einfach zuzuhören.
Ja,
so,
stimmt, ja.
Genau. Ja, das ist selten. Und jetzt macht Spaß, mal gucken, was draus wird. Also, ne? Mal sehen.
Ja, Grüße gehen raus an den Gear of the Dark Podcast und wir haben euch gerne den Titel ausgeliehen von unseren Technikseiten im Metal Hammer, die ja auch seit einigen Jahren unter dem Namen Gear of the Dark firmieren. Ich erinnere mich aber noch, dass Hanno tatsächlich nachgefragt hat, bevor sie den Podcast gestartet haben.
Sehr was
voll
höflich.
Cool war. Ja, 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 voll gut, hat uns natürlich nicht gestört.
Ein höflicher junger Mann, dieser Hanno.
So wie er auf die Bühne auch immer rüberkommt.
Absolut. The man. Vielleicht ist er der Man von Me and That Man.
Das Rätsel löst sich langsam
auf. Nicht so rätselhaft. Die nächste Podcast-Episode steigt am 29.07. und zwar mit einem Interview mit Amon Amarth, auf deren Album ja Anfang August dann erscheint. Wir warnen da gleich mal vor. Das wird jetzt die erstmal letzte Podcast-Episode sein, bevor wir uns in eine kurze Sommerpause verabschieden. Und zwar kommen wir im August einfach dank der ganzen Festivals und dem Urlaubsstress einfach nicht dazu, den Podcast aufzuzeichnen. Das wissen wir schon jetzt und in der Zwischenzeit, wenn wir mal dann in der Redaktion sind, müssen wir ungefähr 100 erscheinende Alben hören. Alles Hochkaräter, die wollen dann vielleicht auch ein paar Mal öfter gehört werden. Also sorry, da schaffen wir es einfach nicht. Wir melden uns dann aber am 2. September wieder zurück aus der Pause. Also keine Sorge, der Podcast wird fortgeführt. Erstmal vielen Dank fürs Hören dieser Folge und wir hören uns in der nächsten Folge am 29. Juli.
Am besten ihr abonniert den Podcast auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen, außerdem noch den metalhammer.de Newsletter, außerdem noch den Metal Hammer, wo auch immer drin steht, was im Podcast so geht. Abonniert einfach alles. Ist nicht euer Schaden.
In der Tat.
Danke fürs Dabeisein. Bis bald und Maximum Metal.
Und wenn ihr uns auf dem Festival seht, gebt uns ein Bier aus. Aber nicht einfach mitbringen, sondern wir gehen dann zusammen an die Bar. Man möchte sich ja heutzutage kein Bier mehr ausgeben lassen, wo man nicht weiß, was drin ist.
Richtig. Zwinker. Nicht, dass ihr eigentlich den Geo of the Dark Podcast hört und uns vergiften wollt.
So, danke fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns. Wir sehen uns. Mhm.